Lando Norris fliegt der Konkurrenz in Singapur davon. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen zur Rennanalyse des Großen Preis von Singapur 2024. Und ja, es war ja eine dominante Leistung. Wir sind es ja gewohnt die letzten Jahre. Da wurde dominiert, 20 Sekunden Vorsprung geballert. Nur halt jetzt von jemandem anders als Max Verstappen, und wir werden uns das Rennen sehr genau anschauen, und wir, das sind heute ich und Matti. Hallo Matti.
Ja, hallo.
Ja, René heute leider nicht dabei, der hat familiäre Verpflichtungen, aber ich glaube, es werden wir hier zu zweit professionell wie immer, wie wir sind, in unserer Art schön abhandeln können. Gleich vorweg, Matti, was sagst? Singapur Grand Prix normalerweise immer mit ordentlich Action geladen, hat bis jetzt noch nie einen Grand Prix gegeben ohne Safety Car, aber halt nur bis heute.
Ja, enttäuschend. Ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen.
Hätte es viel am Resultat vorne geändert, ich wage es zu bezweifeln.
Ja, ich weiß nicht, wie ich diesen Wagen benennen soll. Offensichtlich nicht ganz regelkonform, um das mal sehr vorsichtig auszudrücken. Der ist halt schneller als alles andere. Ja, der McLaren vom Lando und vom Oscar, der ist davon gerauscht. Ich meine, die 20 Sekunden, die er Vorsprung am Schluss hatte, die hat er sich ja in den ersten, weiß nicht, 12 Runden aufgebaut und dann verwaltet, mehr oder weniger. Normalerweise sagen wir ja bei sowas eher dann, hat der Max ausgezeichnet verwaltet, keinen Fehler gemacht. Das war halt beim Lando irgendwie nicht so. Also da hat er drei Aussetzer gehabt, die hätten alle drei ins Auge gehen können. Und allein wie der Boxenfunk auch gewirkt hat, war sich das Team auch nicht ganz sicher, ob er das Auto über die Ziellinie bringt. Also weiß nicht. Es war ein souveräner Sieg. Einerseits, andererseits mit einem sehr faden Beigeschmack. Ich habe das Gefühl, der Lando ist sich einfach, ja, er gibt mir nicht die, das klingt so blöd, aber er gibt mir einfach nicht so diese Weltmeister-Vibes mit diesem überlegenen Auto. Ich habe es eh auch geschrieben, weißt, wenn es den Max oder den Lewis da in dieses komplett überlegene Auto reinsetzt, da hat es das nicht gegeben, dass die Wand touchiert haben. Mehr als überhaupt, dass es überhaupt einmal passiert ist, weißt du, bei 20 Sekunden Vorsprung. Die sind halt durchkonzentriert bis zum Schluss. Das habe ich das Gefühl, das war der Lando überhaupt nicht.
Ja, ja. Es stimmt, man sieht bei der Zeit von Lewis und Max Dominanz, da hat man die beiden bei so einem Rennen eigentlich in der Live-Coverage nie gesehen, weil einfach nichts Ereignisreiches passiert, wenn die da vorne wegfahren. Die spulen einfach ihre Runden ab. Ja, Lando hat es dann doch geschafft mit ein paar Ausrutschern, die fast ihm den Sieg noch gekostet hätten, in die Wiederholungen zu kommen. Das sagt so ein bisschen was aus. Ich habe es auch gesagt, etwas harsch vielleicht. Er kann froh sein, dass das Auto gar so schnell ist, habe ich das Gefühl. Wie legal das Ganze ist mit diesem Heckflügelaufsatz, der da aufgeht, irgendwie bis zu einer gewissen Grenze, oder der da sich sehr flexibel dehnt. Das sei dahingestellt, da wissen wir aktuell ja noch nicht wirklich etwas.
Wir wissen zumindest nur, dass es eine Überprüfung gegeben hat. Angeblich ist er legal, aber McLaren gibt ihn jetzt weg nach dem Grand Prix. Ich weiß nicht, wie legal der dann ist. Weil warum sollst du freiwillig auf was Legales verzichten, was dir ja offensichtlich einen Zeitvorsprung gibt?
Das ist leider noch einer der ganz großen Nachteile, die ich bei der Formel 1 im Vergleich zu anderen Sportarten hat. Das gäbe es ja wohl sonst nirgends. Also, du sagst, ja, unser Auto ist jetzt so schnell und alle unsere Konkurrenten sagen, das ist wegen diesem einen Teil, das sie sagen, ist illegal. Jetzt haben wir hinter geschlossenen Türen mit den Verantwortlichen gesprochen und die haben gesagt, es passt schon, aber wir machen ihn freiwillig weg.
In einem Millionensport.
Ihr macht das Auto absichtlich langsamer, da geht es um die erste Weltmeisterschaft für euch seit Jahrzehnten und ihr sagt, das ist komplett freiwillig und weil es trotzdem alles passt. Liebe Leute, ich weiß ja nicht. Also.
Ja.
Wir werden sehen dann. Es ist ja jetzt noch relativ viel Zeit bis zum nächsten Grand Prix. Wir haben die Herbstpause, würde ich jetzt einfach mal sagen, von
26 Tagen, ja.
Genau, drei rennfreien Wochenenden. Also in 4 Wochen geht es dann wieder weiter und dann werden wir mal schauen, wie das Auto dann aussieht, wenn man da dieses Teil vermeintlich entfernt hat. Also ja, aktuell ist davon auszugehen, dass McLaren weiterhin verdammt stark sein wird. Oscar Piastri auch wieder auf dem Podium gelandet, Platz 3 nach einem 5. Startplatz nach der Quali.
Ist aber dann eben in der Phase etwas zurückgerutscht.
Genau, hatte so ein paar Phasen, hat aber dann auch, glaube ich, viel fürs Team gefahren, hat nicht sehr viel angegriffen, hat sich auch darauf verwaltet, dass man da einen guten Abstand zum restlichen Feld bekommt für die Boxenstopps. Hat alles gut funktioniert und am Ende hat er halt dann einmal gesagt, okay, McLaren goes brumm und wir ziehen nochmal an allen vorbei, die ansatzweise in der Reichweite waren. Also ja, hat da auch absolut sein Zoll erfüllt. Und mit Platz 3 natürlich auch hier ja die Führung ausgebaut, ordentlich in der Konstrukteursweltmeisterschaft, die, glaube ich, bei nahezu niemandem mehr realistisch in den Händen von Red Bull sein könnte am Ende der Saison.
Nein, weil selbst wenn McLaren ja jetzt wieder einen anderen Heckflügel oder Frontflügel dann anmontiert, da geht es ja darum, diese Flexi-Wings geben ja nach auf den Geraden. Das heißt, die sind ja immer noch sauschnell, auch in den Kurven. Das heißt, sie werden nicht so viel verlieren, dass der Wagen auf einmal nur mehr dritte oder vierte Kraft sein wird. Ja. Also von dem her, die werden weiterhin, vielleicht pendelt sich's etwas ein, wenn Red Bull jetzt noch ein Update bringt oder wie auch immer, dass man vielleicht geteilte erste Kraft ist, aber das wird ausreichend genug sein für die Konstrukteurweltmeisterschaft. Also da glaube ich auch, dass das ist gegessen.
Man muss halt sagen, wenn McLaren das Auto ändert, macht das Checo Perez nicht schneller. Das ist überrascht vielleicht viele Leute, aber so funktioniert es nicht. Und ja, solange Checo Perez sich jedes zweite Wochenende inzwischen selbst ins Bein schießt, wird's halt auch nichts für Red Bull, dass man da irgendwie konkurrenzfähig ist. Man muss eher zittern, dass Ferrari nicht vielleicht sogar noch herangenabbert kommt, wenn ja Checo nicht in den nächsten Wochen, in den nächsten letzten Rennen der Saison nochmal richtig angast. Zumindest bei Max Verstappen. Ja, Entschuldigung, was du bezweifelst?
Nein, ich wollte nur sagen, zu Ferrari, die schießen sich halt selbst auch gerne ins Bein, weil das Qualifying war auch nicht stark von denen.
Das stimmt natürlich, ja. Also wenn's, das ist ein Duell, sage ich mal. Aber weißt du, unter den Blinden ist der einäugige König. Das heißt,
ja, deswegen haben sie ja Max Red Bull, weißt du? Ja, genau. Der Max, macht das schon.
Muss man sagen, glaube ich, auch weit über den Erwartungen performt an dem Wochenende, was man eigentlich gedacht hat nach den letzten Wochen, ist einen sehr souveränen zweiten Platz eingefahren, auch mit weitem Abstand zum restlichen Feld. Also es gab 3 Ligen heute, es gab Lando Norris, Max Verstappen und dann den Rest. Das war beeindruckend auf jeden Fall auch von ihm, dass er da wieder so zurückkommen ist, finde ich. Zu erscheinen, das Auto wieder auf diesem halbwegs okayen Zustand hinbekommen zu haben, das am Anfang der Saison war. McLaren ist halt dann nur schon ein Stück weiter und noch dementsprechend sehr viel schneller. Max sonst, glaube ich, eben ja, das Qualifying war stark. Zweiten Platz rausgefahren, am Ende auch jetzt am Sonntag den zweiten Platz geholt. Ich glaube, der hat für mehr Aufsehen abseits der Strecke gesorgt, als jetzt dann schlussendlich am Sonntag.
Da hat er Max eigentlich so eine Strafe. Hat eine Strafe bekommen. So.
Ja, ist zumindest noch nicht abgesessen, was ich mitbekommen hätte. Aber man darf halt nicht mehr das böse F-Wort sagen, wenn man in der Pressekonferenz sitzt, sagt der
Präsident. Oder am Funk in Zukunft, offensichtlich. Am Funk, ja.
Darf nicht sagen, dass das Auto F-Wort einfügen. Wir dürfen das auch nicht sagen, weil sonst kriegen wir auch einen Anruf vom Präsidenten.
Also ja, ich finde, das gehört besser gehandelt, das Ganze. Gerade wenn in den Funksprüchen es wird ja eh überbiebt, im Normalfall. Also
gerade da und auch Pressekonferenzen sollte es ja auch möglich sein, wenn sie es in den Dings hinkriegt, dann übertragt das mit 10 Sekunden Verzögerung und einer drückt auf einen Knopf, wenn einer das F-Wort sagt, liebe Leute, wir haben das Jahr 2024. Diese Übersensibilität zu Fakt, ich sag's jetzt einfach mal, Leute, er redet ja auch, er beleidigt ja auch niemanden, das ist ja was anderes, aber wenn er sagt, das Auto ist halt schlecht und er ist halt in einem emotionalen Moment, dann, kommt's, also, ja. Da geht es wieder nur ums Geld, da geht es wieder nur darum, dass du in Amerika das nicht sagen kannst, wahrscheinlich im Fernsehen einfach so, dass du da wahrscheinlich dann amerikanische oder auch, weiß ich nicht, in Ländern mit anderen Empfindlichkeiten zu Schimpfworten, dass du die Werbesponsoren abspringen, dass du auf die Finger geklopft kriegst. Oder es ist ein ganz seltsames Moralbild von irgendeinem superreichen Vierpräsidenten. Also
das wäre sehr seltsam.
Also meine Güte, das ist wirklich Kindergarten auf höchstem Niveau, dass man sich darüber jetzt Gedanken macht. Es löst natürlich für mich einfach große Unterhaltung raus, weil ich kann euch allen empfehlen, schaut euch diese Pressekonferenz an vom Samstag mit Max Verstappen, wie er darauf reagiert und dann die Fragen der Journalisten dementsprechend antwortet. Ich glaube, von dem wirst du jetzt nicht mehr viel ausführliche Antworten in diesen Pressekonferenzen hören für die restliche Saison. Und ja, ich glaube, das Fahrerfeld ist sich auch recht einig, dass eine Strafe für, sage ich mal, eine saloppe Wortwahl absolut nichts zu suchen hat hier. Da gehen wir wieder weit, sind wir wieder in Bereichen, die einfach Kindergarten sind. Und ja, können wir uns einfach mal auf den sportlichen Kampf konzentrieren, weil diese Fahrer-WM zumindest wird noch sehr spannend werden, wie es sich jetzt aktuell abzeichnet, muss man sagen. Max eben auf der 2, Lando auf der 1. Es sind jetzt noch 52 Punkte, die die beiden Fahrer trennen bei 6 ausstehenden Rennen. Mit denen nach Adam Riese bedeutet das, wenn jetzt...
Lando muss praktisch alles gewinnen.
Und wenn Max aber immer Zweiter wird, bringt auch ihm das nichts. Es kommt natürlich auf die Sprintrennen an, von denen wir ja auch welche haben. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir noch? 2?
Ja.
2 Sprintrennen. Also
es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp werden. Am Schluss.
Das kann ich mir auch vorstellen, wenn jetzt nicht noch irgendwer in den nächsten Rennen Ausfall passiert, der dann vielleicht irgendwie so 25 Punkte dazwischen spülen können. Selbst dann, es kann alles passieren. Ich glaube, es wird ein heißes Finish. Ich meine, und das haben wir uns ja bis zu einem gewissen Grad gewünscht. Jetzt hoffen wir nur, dass der McLaren halt nicht jedes Rennen mit 20 Sekunden Abstand gewinnt. Weil das hatten wir schon und das war nicht sehr spannend, muss man sagen.
Ja. Ja, das wäre wie der Anfang der Saison. Red Bull fährt 21 Sekunden davon, jetzt fährt McLaren 21 Sekunden davon. Das ist nicht Sinn und Zweck.
Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben, als wir gesagt haben, Red Bull soll nicht so dominant sein.
Ja, ich hatte mir einen Kampf erhofft.
Mit 4 Top-Teams, Ferrari, Mercedes auch wieder halbwegs brauchbar ausgesehen. Und ja, naja, jetzt... diversifiziert sich dieses Feld doch noch auch ein bisschen.
Was man, finde ich, bei dem Grand Prix wieder stark gesehen hat, ist, das Hinterherfahren ist wahnsinnig reifenaufreibend. Also du tust dir sehr schwer beim Hinterherfahren. Charles hat ja auch eine Aufholjagd noch gestartet und ist eigentlich mit 10 Runden frischeren Reifen auf George aufgefahren und ist einfach nicht vorbeikommen. Du kannst nicht nachfahren. Das ist furchtbar. Ja. Du kommst nicht vorbei.
Absolut. Das ist, ja, und dann hast du halt auch noch bei diesem Grand Prix, was auch die Fahrer kritisiert haben, haben sie im ORF-Broadcast gesagt, dass man jetzt eine 4. DRS-Zone eingeführt hat, um das Überholen zu erleichtern, was ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen habe. Ich glaube, das hat 0% Effekt gehabt. Aber man hätte sich eigentlich gewünscht, dass das Speed-Limit in der Pitlane erhöht wird, damit diese sehr hohe Delta-Time von 28 Sekunden für so einen Pitstop abgeschwächt wird. Das ist halt natürlich eine schlechte Kombi. Du hast eine Strecke, wo du es schlecht überholen kannst, wirst fast viel hinten nach, kannst aber nur einen Stop machen, de facto, weil du sonst viel zu viel Zeit verlierst. Das hat man leider auch ein bisschen gesehen, muss ich sagen. Wenn da jetzt kein Safety-Car ist, der das alles ein bisschen durcheinander würfelt, ja, dann haben sich diese Machtverhältnisse recht schnell verfestigt und die Selbstfahrer, wo du sagst, die sind normalerweise schneller als der Vordermann, können einfach da nicht vorbeikommen, weil du darfst nicht so lange nachfahren und gleichzeitig sind die Überholchancen gering. Also ja, ist leider, also es ist ein bisschen die, finde ich, den Speed, die Spannung rausgenommen. Die Duelle haben sich in Grenzen gehalten. Aber schauen wir mal, was wir trotzdem so auf dem Endergebnis hatten. Mercedes, Matti, bist du mit dem Endergebnis zufrieden? Das Lewis natürlich eigentlich von Platz 3 gestartet, George von der 4. Man hat sich eigentlich ein Podium erhofft, glaube ich, bei den Silberpfeilen. Aber schlussendlich ist es nur Platz 4 und Platz 6 geworden. George auf der 4, Lewis auf der 6.
Ja, also dass Lewis am Soft weggefahren ist, kann ich mir nur so erklären, dass Mercedes mit 3 und 4 einfach bei einem Auto von beiden spekuliert hat, dass es ein frühes Safety Car gibt und sie eben sehr früh von dem Soft auf den harten Reifen wechseln können und einfach fast keine Zeit dadurch verlieren. Und dann eventuell gegebenenfalls am Rennende dann nochmal auf irgendeinen weicheren Reifen zu wechseln. Weißt, dass du praktisch einen Free Stop drinnen hast.
Das funktioniert halt nur, wenn du mit dem Soft aber auch wirklich ballern kannst. Und das,
ja, und der Mercedes hat sich ganz schwer heute an bei den Reifen. Also es sind ja beide Wagen dann am harten Reifen nicht zurechtkommen. Ich glaube, Lewis hat nach 4 Runden gesagt, dass er schon Grip verliert. George hat auch ständig gesagt, dass das Auto mal übersteuert, dann wieder untersteuert. Also auch da, dass der Reifen sehr schnell nachgeben hat. Mercedes hat sich sehr schwer getan und ich glaube, wenn man sieht, wie schwer sich dieser Wagen getan hat, war Platz 4 und 6, okay, 4 und 5 wäre wahrscheinlich noch besser gewesen, aber ich glaube, man wäre nicht an die ersten drei, also dass McLaren ganz vorne ist und der Max war ja auch, der Red Bull hat ja funktioniert jetzt im Rennen. Ja, ist das so das Maß der Dinge.
Ich glaube auch, dass man sich da realistisch eingeordnet hat, auch da zwischen den Ferraris. Und wie du gesagt hast, man hat mit dem Soft, es war eine gewagte Strategie, wenn es da vielleicht eben mit dem Speed und man weiß, Lando hat sich in der Vergangenheit immer sehr schwer getan. Du bist auf der besseren, auf der sauberen Seite gestanden. Da wäre wahrscheinlich so ein Angriff nach vorne möglich gewesen, wenn der Soft gleich in der ersten Runde greift und man da die Konkurrenz erwischt. Aber nachdem er dann ja in den ersten zwei Runden nicht dranbleiben konnte an Max, ist dieser Effekt halt verpufft. Und ich glaube, eben, du hast diese gewagte Strategie gemacht, bist dann noch Sechster geworden, wo man sagt, ein Oscar Piastri, dass der dich einholt im Rennverlauf, war zu erwarten. Ich glaube, es ist da, wo sie sind. Und das ist das bei Mercedes. Man findet sich nicht immer noch zurecht, glaube ich, mit dem Auto. Man hat ordentliche Schritte nach vorne gemacht, aber es wirkt auch immer ein bisschen wie zwei nach vorne, einen zurück, weil da neue Probleme auftreten. Also das Gesamtpackage ist noch nicht siegreif wirklich für mich, also so, dass du wirklich immer vorne mitfahren kannst, dass du über das ganze Rennen bei normalem Verlauf da mitknabberst bei Max und bei McLaren. Aber es ist zumindest, sage ich mal, so, dass man da jetzt auf jeden Fall immer bei dem im Top-Bereich ist. Und wenn es, ja, wenn mal einer ausfällt, dann sind sie natürlich erste Reihe für einen Podiumsplatz mitzunehmen.
Ja.
Und es kommen auch noch andere Strecken. Singapur ist natürlich sehr speziell auch, was das Setup angeht, was den Straßenverlauf angeht, sehr kurvenreich. Wir kommen zu traditionelleren Strecken und da ist dann natürlich auch wieder ein bisschen die Karten neu gemischt.
Austin überhaupt schon der nächste ist Austin.
Genau, Austin ist ja der nächste. Ja.
Da ist bei Mercedes jetzt auch immer stark. Also ja, ich glaube einfach, dass die auch einfach, die haben eine Zeit lang, haben die fast jedes Rennen ein neues Update gebracht. Und was die vor der Sommerpause, das war auch das, wo sie angefangen haben zu gewinnen, weil sie das Auto verstanden haben. Und ich glaube einfach, irgendwann einmal musst du sagen, so, wir haben genug jetzt für dieses Jahr gemacht, weil wir können eh nicht mehr und ganz vorne mitfahren. Wir nehmen das alles mit, weil diese Erkenntnis, machen jetzt weniger und entwickeln vielleicht schon früher fürs Auto für nächstes Jahr, dass man da vielleicht eine realistischere Chance auf regelmäßige Podestplätze und Siege hat.
Genau, und dass man halt auch, sage ich mal, mit Konstanz und mit einem wirklich guten Auto die Konstrukteurs-WM vorne mit richtig mitmischen kann, das sehen wir ja eben jetzt auch bei McLaren, da ist es eigentlich nie zu spät. Und auch mit wenigen, vermeintlich wenigeren Siegen gibt es da ordentlich Punkte zu holen, gerade wenn die Konkurrenz Schwächephasen hat.
Ja.
Ferrari, wir haben es schon angesprochen am Anfang, hat eigentlich kein Wörtchen beim Sieg, um den Sieg mitreden können, auch um die Podiumsplätze. Da war man so einen guten Steinwurf entfernt. Der Hauptgrund war das Qualifying. Charles von der 9 gestartet, Carlos von der 10. Carlos mit dem Unfall in Q3 und Charles hat auch keine Zeit setzen können. Da hat man wahrscheinlich den Sonntag schon am Samstag ins Sand gesetzt, oder?
Ja, der Ferrari Samstag, der war nicht stark. Ja, wie man heute gesehen hat, ich war überlegt gerade, welcher von beiden das war. War es Charles, der ewig hinter Hulk und Alonso festgesetzt ist?
Ja, der sehr frustriert war und auch schon gesagt, wie lange sie das noch machen.
Also da ist wie gesagt, gerade mit dem Nachfahren, man hat gesehen, dass der Ferrari den Speed hätte, um eventuell auch vielleicht wirklich ums Podium mitzufahren, aber das haben sie eben gestern im Qualifying verhunzt.
Ja, absolut. Und Carlos, ich meine, der Unfall von Carlos war auch etwas skurril, muss man sagen, im Qualifying. Das war
hast du da mitbekommen, was war? Mein Guess wäre einfach, der hat den Reifen in dieser Aufwärmrunde einfach nicht warm gekriegt.
Ja, es ist einfach ganz langsam gefahren und ich glaube, er war dann, ja, der muss auf einmal komplett ausgerissen haben. Das Auto muss komplett den Grip verloren haben, damit er sich da bei so einer ganz beim vorsichtigen Herantasten schon gegen die Wand dreht hat. Ja, war sehr, sehr schade natürlich. Ferrari war dann eigentlich, ja, ich weiß auch nicht, bei Charles jetzt irgendwie so, er ist zwar noch Platz 3, hat er noch in der Fahrerwertung. Oscar wird, wenn der Trend anhält, ihn wahrscheinlich noch einholen. 8 Punkte sind es nur. Also da würde es mit dem Teufel zugehen, wenn da jetzt Oscar nicht noch mindestens, also was heißt mindestens, aber ja, Platz 3 auf jeden Fall holt.
Ja, 3 holt er noch, aber ich habe mir es auch gerade angeschaut, für Max wird es für den Oscar nicht reichen. Das sind knapp 100 Punkte.
Das
96 Punkte, was sind es? Ja.
Das wäre, da müsste schon, da müsst, auch da müsste wird's da wirklich.
Also da müsste der Max öfters wirklich ausscheiden, damit da was Realistisches geht. Also für den Oscar ist das zu spät, aber.
Ein dritter Platz, also ich glaube, das ist auch was für seine, was jetzt, zweite Saison? Das ist jetzt,
ja.
Ist glaube ich absolut was man da mitnimmt. Der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr vielversprechende Rennzukunft noch vor sich, wenn man dem das Auto gibt und wenn man da jetzt, sag ich mal, dann unter gleichen Bedingungen auch startet nächstes Jahr, traue ich ihm zu, dass er da auf jeden Fall deutlich knapper noch an Lando dran ist. Und ja, je nachdem, wie man das dann macht, Papaya Rule so für die ersten 10 Rennen und dann entscheidet man sich, wer vorne ist, da würde es mich nicht wundern, wenn er vorne wäre, punktetechnisch.
Ja.
Wenn das Auto weiterhin so brav ist.
Ja, jetzt, man merkt das, wenn man sich, ich schaue mal gerade die Punkte an vom Oscar. Und du siehst wirklich, wie es dann einfach irgendwann einmal ab, was war denn das? Ist das?
Ja, bei Österreich
Italien,
ungefähr,
oder? Schon, oder? Naja, bei Italien die 12 Punkte, dann 8, ja.
Also ich habe jetzt im Vergleich zu Lando, weil Lando eigentlich so da stärker war, aber stimmt, hinten raus Oscar sehr, sehr konstant ist eben. Und ja, also das ist.
Irgendwann hat es angefangen, dass der Oscar einfach dieses Auto besser begreift und dass er einfach, oder begreift, er vertraut diesem Auto ganz einfach. Das ist es. Und weiß, was er mit diesem Auto jetzt machen kann. Man merkt es ja bei seinen Überholmanövern. Und das, was beim Oscar hat eigentlich noch keinen richtigen Move, den man ihm zuordnen kann, weil entweder, also das finde ich ganz, ich glaube, die anderen können sich noch nicht so auf ihn einstellen, weil entweder sticht er eiskalt rein oder er geht außen vorbei. Ich könnte nicht sagen, was seine Priorität ist, wie er das Überholmanöver ansetzt. Er hat jetzt zum Beispiel öfters außen überholt, während er zum Beispiel im Baku einfach innen komplett reingestochen ist. Und im Monza ja auch, das Überholmanöver gegen Lando, einfach innen rein. Also, ja, gefällt mir gut. Und wie du sagst, also, ja, wenn man die von vornherein jetzt fahren lässt, wird spannend. Wer hätte ich meiner Meinung nach Oscar auf 1 und Lando auf 2?
Ja, ich bin sehr gespannt, dann eben, wie sich es nächstes Jahr dann entwickelt, wenn noch keiner einen wirklichen Vorsprung hat. Ja, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Konzentrieren wir uns auf die jetzige Saison mal und auch auf das Rennen, wo es natürlich jetzt auch gerade am Samstag noch einen, ja, also ich möchte nicht sagen Überraschungsgast, weil er ist eigentlich ein Mann, den du öfter im Q3 hast. Nico Hülkenberg im Haas mit 6. ein unfassbar starkes Qualifying gehabt. Von Platz 6 gestartet und auch jetzt wieder Punkte geholt, ist 9. geworden. 2 Punkte hat Sergio Perez sehr lange Kopfschmerzen bereitet am Ende. Der Mexikaner ist nicht mehr vorbeigekommen. Und eben, ja, wie schon erwähnt, Charles Leclerc aufgehalten. Ist eigentlich keine Gefahr gehabt, dass der Mann da nicht in den Punkten landet. War ganz, ganz starke Performance. Aber man ist es ja auch ein bisschen gewohnt, finde ich. Das ist auch wirklich, wenn das Auto passt, wenn das Setup mit der Rennstrecke zusammenpasst, und dann hast du Nico, das ist Punktelieferant eigentlich.
Ja, war wieder ein starkes Rennen von ihm. ja.
Genau. Ja, also ich finde auch, also Audi kann sich da freuen auf den Nico. Das wird, also wenn die hoffentlich immer ein halbwegs besseres Auto hinstellen, als die Sauber aktuell sind, dann freue ich mich darauf, bin gespannt. Und der natürlich dazwischen hat sich auch noch Fernando Alonso geschlichen, Platz 8 zwischen Carlos Sainz und Nico Hülkenberg. Habe ich ehrlich gesagt im Rennverlauf nicht so wirklich immer wahrnehmen können, wie das Rennen für ihn eigentlich verlaufen ist. Er ist eigentlich vom guten 7. Platz gestartet, 8. noch geworden. Da sind natürlich die Ferrari noch nach vorne gekommen. Aber ja, in der aktuellen Situation ist das für einen Fernando, glaube ich, ja, nimmt man.
Nimmt ja, man. Aber du merkst einfach dieses Jahr, er ist total unzufrieden. Er schimpft sehr viel am Funk, beschwert sich oft über das Auto. Ja, der Wagen ist auch nicht gut. Man sieht jetzt auch wieder dann den Klassenunterschied, finde ich, zwischen Lance und zwischen Fernando. Fernando holt mit einem schlechten Auto oder gerade mal mittelmäßigen Auto doch regelmäßig Punkte. Bei Lance finde ich das, ja, Lance holt halt Punkte, wenn viele ausscheiden.
Ja, Lance ja. 14. geworden, noch im Q1 schon ausgeschieden, nur vom Platz 17 gestartet, ja, zahnlos, eigentlich so gut wie nichts von ihm gesehen im Rennverlauf, ich glaube am Start schon weit ausgeschert, ja, hat keine Rolle im weiteren Rennverlauf eigentlich gespielt und das sollte mit dem Auto eigentlich doch so ein bisschen mehr drinnen sein.
Ja, gerade wenn du da anschaust, wer eigentlich vor dem Lance ist, also erstens mal ein Alpin, der ja. Esteban ist vor ihm und beim Yuki wundert es mich nicht, weil ich in Yuki als einen sehr starken Fahrer sehe. Und einfach stärker als Lance. Aber wer mich wieder beeindruckt hat, ist...
Checo Perez hat einen Punkt. Also was?
Ja. ein Mexikaner. Checo hat natürlich, wie du richtig sagst, einen Punkt geholt.
Beeindruckend. Nein, Frank Colapinto natürlich. Der Williams Rookie, der jetzt quasi das Timeshare von diesem Williams Auto bekommen hat bis zum Ende der Saison, bevor dann Carlos Sainz kommt. 11. Platz, lange in den Punkten mitgefahren.
Ich tue mir so schwer, dass Carlos in diesem Auto jetzt sitzt. Also, es ist mir durchaus klar, du kannst am Anfang, wenn du die Möglichkeit hast, Carlos zu bekommen, macht es Sinn, Carlos zu holen. Aber wenn du jetzt siehst, wie Colapinto in dem Auto eigentlich umgeht, und das war jetzt definitiv eine Strecke, die war jetzt nicht für den Williams zugeschnitten. Und der ist da doch sehr brav mitgefahren und hatte auch nicht wahnsinnig großen Rückstand. Waren es am Schluss 2 Sekunden auf Checo oder sowas? Da hat nicht viel gefehlt eigentlich. Finde ich einfach beeindruckend. Und im Nachhinein hättest du Colapinto natürlich das Cockpit geben müssen. Du hättest eigentlich die Entscheidung für Colapinto schon viel früher treffen müssen, spätestens wahrscheinlich nach den ersten 3 Rennen und Sargent da schon raushauen müssen, wenn du siehst, was Colapinto mit diesem Auto anstellen kann.
Ja, da stimme ich dir zu. Also du würdest auch sagen, würdest du jetzt nach den 2 Rennen, die wir gesehen haben, würdest du sagen, wenn die Frage jetzt immer noch wäre, wo geht Carlos Sainz hin, hätte Williams ihn nicht geholt?
Ja, ich denke mir, du hast deinen gestandenen Fahrer mit Alex, der ist lang in der Formel 1, der ist, wie alt ist Alex, 28, 29, das heißt, der ist jetzt so im mittleren Rennfahreralter, dann holst du den Jungen dazu, der kostet da viel weniger als der Carlos, der wird nicht sagen, ich fahre für Williams und fahre da maximal im Mittelfeld und fahre für kein Geld, das wird schon nicht passieren. Ja, ich weiß nicht, der Williams entwickelt sich ja durchaus, wenn man sich das so anschaut, zu einem Mittelfeldteam. Ich glaube, da wärst du einfach, da kriegst du vom Colapinto mehr, weil dir der mehr wahrscheinlich mehr geben kann, aus der Sicht, dass der Carlos vielleicht eher frustrierter ist mit dem Auto. Weißt, der Colapinto kommt da frisch rein, für den ist das halt, der bringt vielleicht mehr Feuer rein, weil der Carlos doch im Ferrari gesessen ist und das ja nicht seine Wunschvorstellung ist, in dem Williams zu sitzen. Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also gerade was die Stimmung, die Emotion angeht, ist natürlich gut. Ich meine, das Risiko ist immer noch da. Wir haben jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Er hat sich zwar schon bewährt auf sehr anspruchsvollen Strecken, aber ja, es ist jetzt natürlich noch ein sehr kurzes Fenster, wo wir ihn fahren gesehen haben. Aber ja, also mir hat auch sehr gut gefallen. Hat so gut wie noch, hat noch wenig Fehler drinnen, weniger als ich gedacht hätte für so einen Rookie, der mitten in der Saison reinfällt und jetzt nicht diese intensive Vorbereitungsphase vielleicht schon hätte. Gerade beim Start ein sehr gewagtes Manöver, also ja, immer noch im Rahmen. Alex hat sich da ein bisschen aufgeregt, dass er da dive-bombt in die erste Kurve. Habe ich dann in der Wiederholung, ich habe es mir da noch ein paar Mal angeschaut, nicht so gesehen. Ich finde, das ist ein, das Tor, das Gap war da, da ist er reingestochen und da musst du sein. Also wenn sich diese Opportunity gibt, dann musst du da sein, da war er und das hat ihn dann in eine sehr gute Position gebracht und eben auch schon das Qualifying war brav von beiden, auch von Alex. Alex hatte dann das Pech im Rennverlauf, dass er ausgeschieden ist, das Auto abstellen musste, weil es überhitzt ist. Was genau das Problem war, ob es die Cooling Unit war oder die Power Unit, hat man noch nicht, haben wir noch nicht erfahren, aber ja. Das war dann Pech, aber Colapinto knapp an den Punkten, wie du sagst, nur knapp hinter Perez. Und da ist jetzt, ja, da ist, glaube ich, was ist jemand da, der, wenn sobald wieder ein Platz frei wird, sobald wieder ein Fahrer dann vielleicht ausscheidet aus dem Vertrag, nicht mehr verlängert wird, glaube ich, ist der ganz oben jetzt auf der Liste, wie Oli Bärmann es ja dann auch war schon, ist es jetzt Colapinto. Und ja,
bin ich sehr gespannt, wo es den hin verschlägt.
Das ist jetzt nämlich für mich, ich weiß nicht, wie die vertragliche Situation ist, aber ich schätze mal, dass die alle, wenn sie einen Sitz bekommen, wo, dass man da zugreift. Und ganz ehrlich, wenn der Audi nicht zumindest ein halbes Auge drauf hat, wo ja jetzt noch ein Platz frei ist, dann sollten sie da auf jeden Fall mal genauer hinschauen, finde ich. Also, dass das eine Option ist, dass du dann auch zumindest einen Fahrer hast, der so ein halbes Jahr schon da gefahren ist.
Mein Wild Guess wäre, nachdem er auch die Connection zum Fernando hat, der sitzt im Aston, wenn der Fernando in Rente geht.
Das ist natürlich auch. Das ist natürlich, wenn es der Fernando gescheit macht. Die Frage ist nur, wie lange fährt Fernando noch? Wenn der jetzt sagt, der fährt eh noch 3 Jahre,
der hat dann auf könnte jeden das Fall
zu lange für, Pause sein.
Für nächstes Jahr hat er noch.
Ja, aber
und danach weiß ich nicht. Und er hat jetzt auch schon gesagt, er weiß selber nicht, aber er möchte auf jeden Fall in der Aston Martin Familie bleiben, egal ob er
wegen der Geschichte, wegen den Werten, ja,
egal ob er nämlich in der Formel 1 sitzt oder in einer anderen Rennserie. Also vielleicht vielleicht sagt dann Aston, ja okay, fast für uns mit dem neuen, wer ist der Valkyrie, der neue Aston da. Ja, darfst du in der WEC fahren, das hat der Fernando bis jetzt immer gern gemacht, weißt, und verdient nicht schlecht und bringt seinen Schützling, macht gleichzeitig so die zweite Karriere, bringt er voran, indem er als Manager da, so wie Mark Webber, da seinen Schützling zu einem Formel 1-Team bringt. Ja.
Ist, würde ich sagen, ein Szenario, das gut möglich wäre.
Das, weil ich glaube, dass für einen Fernando der Adrian zu spät kommt.
Fürchte ich auch langfristig, also ich glaube, wenn wir in 3 Jahren nochmal schauen, dann können wir, glaube ich, die wirkliche Auswirkung von der Adrian Newey-Arbeit sehen. Weil auch die Frage ist auch, wie viel Einfluss er dann jetzt noch auf das 26er Auto nehmen kann. Kann er ganz neue Ideen noch einbringen mit dem neuen Reglement? Wie viel kann da noch umgestellt werden?
Genau, wie viel müsstest du jetzt umstellen bei den Ideen, die du bereits für das 26er Auto gemacht hast? Und das ist eben die Frage, weil wir haben das schon oft gesehen, nur weil du ein Teil vielleicht einbaust, funktioniert dann das ganze Auto nicht. Also
genau.
Ja.
Also spannend. Zu viel ändern ohne die entsprechende Vorbereitungszeit und Analysezeit ist natürlich gefährlich. Haben wir jetzt eben auch bei Red Bull gesehen, wo man einfach Updates gebracht hat, die dann komplett nach hinten losgegangen sind.
Ist dir aber auch aufgefallen beim Red Bull? Jetzt ist der Red Bull wieder mit den anderen Sidepods gefahren, also ohne diese seitlichen, wie soll ich das nennen, Hörner oder Jet-Schläuche da, keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht kann es auch einer unserer Zuschauer beantworten, Zuhörer, nicht Zuschauer. ich habe noch nicht rausgefunden, wann sie mit welchen Sidepods jetzt fahren. Weiß ich einfach nicht, wann sie welches Teil da aufsetzen, weil offensichtlich der hat doch in Baku eigentlich so ausgeschaut, als würde er wieder funktionieren. Jetzt sind sie aber dann doch wieder zu dem anderen gegangen, was jetzt auch gerade wieder so ausschaut, als würde es funktionieren.
Ja, was sogar besser, vermeintlich ein bisschen besser funktioniert hat, fand ich. Also man hat wieder eine, einen ordentlichen Abstand zum restlichen Feld gehabt. Also ja, ich weiß nicht, ob sie selber genau wissen, was ich, weil sie haben ja selber gesagt, das ist eine Forschungsarbeit herauszufinden, wo wir falsch abgebogen sind. Natürlich dann auch in Kombination mit den verschiedenen Teilen. Ich glaube, ja, vielleicht ist er jetzt ein modulares Auto, das sie auch je nach Situation, je nach Rennstrecke unterschiedliche Aero-Konzepte auspacken. Würde mich auch nicht wundern, wenn es da jetzt dazu übergangen sind, weil was Neues werden sie immer bringen, glaube ich, für die letzten 6 Rennen.
Ich glaube, das geht ihnen das Geld aus. Ja,
jetzt geht es darum herauszufinden, was können wir mit den bestehenden Sachen, die wir haben, mit diesen Konzepten, die wir haben, wie können wir da das Maximum rausholen? Und du da, sonst kannst du halt auch jetzt nicht mega Geld investieren, da kannst du halt die nächste Saison auch zusammenhauen. Also,
genau, für Red Bull zählt es jetzt eigentlich rauszufinden, natürlich den Fahrerweltmeister zu holen.
Ganz wichtig,
ja. Und rauszufinden, weil das Auto, es fehlt ja nicht viel, das haben wir ja bei McLaren gesehen, oft ist es eine Kleinigkeit, was dieses Auto dann einen großen Schritt nach vorne bringt. Das heißt, der Red Bull hat das Auto ja prinzipiell. Und jetzt gilt es einfach rauszufinden, wo genau müssen sie wieder zurückgehen, bis wohin hat er wirklich gut funktioniert und wie können wir von dort jetzt für nächstes Jahr weitermachen, weil die haben nächstes Jahr, sind die ja auch wieder vorne mit dabei. Und ja, nächstes Jahr gilt es noch, solange du das Auto hast, den Weltmeistertitel wieder zu holen dann.
Absolut, absolut. Das ist dann eben schon wirklich nächstes Jahr, könnte dann eben ganz interessant werden, wie sich die Teams positionieren, gerade auch vor der großen Reglementänderung, wo es dann natürlich das Hauptaugenmerk dann auch liegt, weil das die Weichen stellt für die nächsten kommenden Formel 1 Jahre. Einen Fahrer gibt es noch, über den ich sprechen will. Ich glaube, jetzt sagen wir mal über die Sauber, die Alpine, da ist jetzt, muss man jetzt nicht allzu viel Wörter verlieren. Einer ist natürlich, der vielleicht sein letztes Rennen geschlagen hat für seine Karriere, Daniel Ricciardo im Racing Bull ist nur 18. geworden, ja auch Opfer von vielen strategischen Versuchen, hat eine unterschiedliche Parallelstrategie gefahren und am Ende hat er sich noch einmal in den Dienst des Teams gestellt und hat mit einem Husarenritt noch in der letzten Runde die schnellste Rennrunde geholt, ja, die sonst Lando Norris noch einen extra Punkt gebracht hat.
Für den Max. Da hat er nochmal gekämpft für Max.
War das, glaubst du, war das der letzte Akt in der Formel 1, das Danny Ricks?
Ja, zumindest als aktiver Rennfahrer. Wenn Red Bull gescheit ist, nehmen sie ihn wieder dankend, wie letztes Jahr, als Ersatzfahrer. Einfach, weil ich glaube, der Danny, der passt schon zu dieser Red Bull-Familie. Das ist kann mir das schon gut vorstellen, weißt, wie beim Fußball oft, du musst nicht der beste Kicker sein, aber oft hilft's, wenn du jemanden hast, wo die Teamchemie einfach passt, dass das Team zusammenschweißt, weißt. Und ich glaube, da für solche Dinge ist der Danny ganz wichtig und er ist ja ein guter Rennfahrer. Im Idealfall holst du ihn in die Red Bull-Familie zurück als Ersatzfahrer. Und ich glaube aber auch, dass das jetzt sein letzter aktiver Akt war, für den Max diesen einen Punkt im Lando wegzuschnappen und sie werden mit nächsten Grand Prix in Liam das Auto geben, um zu schauen, eventuell, ob Yuki oder Liam nächstes Jahr im Red Bull sitzen wird.
Das ist natürlich auch noch die Frage, wenn es nicht George Russell ist, wie Chris Giovanna sagt, dass er natürlich ein Auge hat auf die Verträge der Fahrer.
Ja, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der Toto je einen Fahrer von sich zum Christian schicken wird.
Außer er kriegt einen Max dafür, oder? Sind wir uns ehrlich?
Ja, aber auch da ist die Frage, glaube ich, setzt er wirklich einen George auf die Straße? Oder der Kimi ist halt so jung.
Also wir werden es jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall noch sehen, da wird die Konstruktion gleich bleiben für 26 Jahre. Ich schätze auch, da springen Klauseln dann für Max an, gerade auch natürlich, wie das Endergebnis dann sein wird, wo Red Bull sich einordnen kann nächste Saison. Und da wird es dann vor allem interessant. Ja, schauen wir mal, ich halte auch alles für möglich. Ich persönlich würde natürlich dann, also ich glaube, es ist der gescheiteste Move wäre, Kimi und Max zu verwenden, wenn man ihn bekommen kann. Allein, dass du die Erfahrung, also dass du die Erfahrung von Max hast und gleichzeitig das Talent und man muss irgendwann investieren. Weißt, Toto hat ja auch mal gesagt, dass er Max durch die Lappen gegangen ist, das bereut er. Und
die Frage ist nur, hat der Max wirklich Bock auf Mercedes? Nur weil sein Papa da Bock drauf hat. Jetzt gerade.
Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema.
Von Max haben wir bis jetzt, das Einzige, was wir von Max bis jetzt gehört haben, ist, er fühlt sich wohl und er will seinen Vertrag bei Red Bull verlängern. Wir hören eigentlich immer nur von seinem Papa irgendwas. Von dem her ja. Ist halt, ja gut, es wird schon stimmen auch, dass also diese Gerüchte im Fahrerlager werden schon stimmen, dass sein Papa, der Jos, mit Toto über einen möglichen Vertrag und alles redet. Das wird schon wahr sein.
Und das ist, glaube ich, relativ normal, weil...
Ja. Natürlich, weil wer sagt nicht, dass Max das selber verwendet, um einen besseren Vertrag bei Red Bull zu kriegen und verlängert dort noch einmal. Warum nicht?
Absolut, ja.
Ja, also das hat ja auch Lewis ja eigentlich davor die letzten 3 Jahre gemacht.
Das hat Lewis perfektioniert, diese Nummer, ja.
Verhandelt und dann kriegt er bei Mercedes doch noch mal ein besseres Gehalt. Also das hat auch da funktioniert und das sagt doch jeder. Ja, welchen Manager hättest du nicht, wenn du dich nicht mit anderen, wenn ein Vertrag irgendwann ausläuft oder andere sind interessiert und du verhandelst nicht neu? Ja. Ich meine, why not? Also ja, und das ist halt immer noch, wir wissen halt einfach eigentlich nicht, was der Max will. Ja.
Ja, und ich glaube, das kann
sich auch immer schnell ändern. Vielleicht fahrt er gar nicht mehr so lang. Ja. Kann auch sein.
Es würde niemanden überraschen. Es würde so den Aussagen machen, die er trifft. Aber gleichzeitig kennt man diese Aussagen von vielen Fahrern, die schon öfter gesagt haben, ja, so und so viele Jahre noch, in dem Alter bin ich nicht mehr da, und dann hast du trotzdem noch Leute, die bis ins hohe Alter unterwegs sind
in der Formel. Weil die nichts zu tun, die haben ja sonst nichts zu tun.
Das ist ja, ja, und weil es ihnen fehlt auch. Also das ist ja, ich glaube, das hat schon eine, du kommst nicht in diese Situation, ohne dass du da richtig Bock drauf hast. Also du brennst da auch schon dafür und es gibt dir etwas. Und selbst ein Kimi, wo viele sagen würden, ja, ein Räikkönen, ist noch sehr lange gefahren, hat sich auch noch in den Alfa Romeo reingesetzt. Und normalerweise würde ich sagen, warum tut sich der das an? Der wirkt so, als hätte er gar keinen Bock. Natürlich hat der Bock. Deswegen sitzt er in dieser, deswegen möchte Hauptsache, dass er dabei ist. Sonst würde er nicht im Alfa Romeo sitzen. Also die haben Bock drauf. Und ja, wenn es natürlich irgendwann sich der Lebensinhalt wechselt oder es gibt Aspekte, wie auch Max sagt, ja, wenn es noch mehr Rennen werden, wenn wir noch mehr Marketing machen müssen, wenn es mich zwingen, bei Drive to Survive mitzumachen, ja, dann scheidet er aus. Und ich glaube, das kannst du halt sagen, wenn du 3-mal Weltmeister schon geworden bist. Das sagt sich dann leichter.
Ja, aber beziehungsweise das ist eben die Frage, da weiß ich halt auch nicht, müssen die Leute alle dann mitmachen bei Drive to Survive? Ist das so ein Team-Ding, dass die sagen, okay, wir schicken eher den? Ich bilde mir ein, beim letzten war er eh schon fast nicht mehr zu sehen, der Max.
Ja. Das ist ähnlich, glaube ich, wie Lewis, das, die haben da schon, glaube ich, Freiheiten, was vertragliche Auftritte angeht. Die können sich das schon ein bisschen aussuchen, wo sie dann mitmachen. Und bei anderen Fahrern ist es natürlich eher so, komm, du gehst da jetzt hin, wir brauchen jemanden, der unser Team repräsentiert, wir brauchen Sponsoren, setz dich da hin und gib deine Interviews. Manche machen es wahrscheinlich auch gern, manche stehen sich da drauf, ist natürlich auch wahrscheinlich für viele, gerade für junge Fahrer, cool, super, dann Netflix-Doku aufzunehmen. Oder für deine Marke alleine auch. Also ich glaube, das hilft auch viel, dich selber zu vermarkten, aber ich glaube, ein Lewis und ein Max wollen und oder brauchen das nicht.
Teammanager sind wesentlich bekannter geworden.
Genau dadurch, Drive to Survive. Absolut. Das Günther Steiner hat eine Karriere drumherum gebaut, also
ja.
Der wird jetzt nicht mit irgendwelchen Büchern in großen Städten touren, wenn er da nicht durch Drive to Survive bekannt geworden ist. Also ja, das stimmt. Ist dann aber natürlich eine Frage, bis zu welchem Grad diese Kommerzialisierung und Vermarktung und so weiter dem Fahrer ins Gesicht geschnitten ist. Aber gut, ich würde sagen, das ist natürlich auch noch ein Thema für die nächsten Wochen. Da wird sich dann vielleicht auch noch ein bisschen was tun. Der Audi-Platz ist noch zu vergeben. Wird Danny Rick durch Liam Lawson ersetzt jetzt bis Austin? Das sind alles Themen, die werden wir dann auch in den kommenden Wochen besprechen. Es gibt natürlich weiterhin Overtake, auch wenn wir jetzt eine kleine Pause haben, was die Rennen angeht. Jeden Dienstag eine neue Folge. Und jetzt zum Ende gehen wir noch einmal das Endklassement durch. Vom großen Preis von Singapur 2024. Der Sieger heißt Lando Norris im McLaren, holt seinen dritten Karrieresieg. Max Verstappen wird Zweiter und Oscar Piastri komplettiert das Podium. George Russell auf der 4, ein gutes Ergebnis für den Briten im Mercedes. Charles Leclerc kämpft sich noch auf die 5 vor im Ferrari. Das meiste rausgeholt. Lewis Hamilton leider von Startplatz 3 nur auf Platz 6 dann im Ziel. Carlos Sainz auf der 7, auch etwas tröstlich nach dem verhunzten Samstag. Fernando Alonso holt gute 4 Punkte für Aston Martin und sich selbst auf Platz 8. Nico Hülkenberg mit einer bärenstarken Leistung im Haas auf der 9. Checo Perez holt noch den einen Punkt auf Platz 10. Das wird wahrscheinlich für die Konstrukteurs-WM für Red Bull zu wenig sein. Franco Colapinto bestätigt seine sehr gute Leistung der letzten Wochen mit einem Platz 11 im Williams. Yuki Tsunoda auf der 12 im Racing Bull. Esteban Ocon auf der 13. Vor Lance Stroll, der 14. wird im Aston Martin. Danach kommen die zwei Sauber, Guan Yu Zhou und Valtteri Bottas mit 15 und 16, glaube ich, zweimal in der gesamten Übertragung gesehen. 17. Pierre Gasly im Alpine, 18. eben der vermeintlich scheidende Danny Rick und 19. wird noch Kevin Magnussen gewertet. Alex Albon nicht ins Ziel gekommen mit einem Kühlungsausfall. Guti. Wie gesagt, nächste Woche schauen wir dann wieder, dass wir auch wieder zu dritt sind. Schauen wir, wie wir das hinkriegen. Ansonsten gibt es trotzdem eine Folge. Und wenn es wer alleine machen muss, haben wir alles schon gehabt, aber das kriegen wir schon hin. Wir holen die Leute hinter die Mikrofone für nächsten Dienstag dann zu einer regulären Folge mit News, Social Media und was uns noch so für Blödsinn einfällt. Und ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute, alles Liebe, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Wir wünschen euch genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.
Ciao.